Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Neben den Kandidatinnen und Kandidaten spreche ich auch mit Experten, die Regensburg gut kennen. Heute ist Christian Dietl zu Gast. Er ist Geschäftsführer des örtlichen DGB. Der DGB ist der Dachverband von großen Gewerkschaften wie der IG Metall und Verdi. Die Folge haben wir am 10. Dezember aufgezeichnet. Hallo Herr Dietl.
Hallo Herr Roth.
Vielleicht mal zum Einstieg. Jetzt sind Sie Geschäftsführer des DGB in der Oberpfalz. Was ist der DGB eigentlich? Also was kann man sich da so drunter vorstellen? Machen Sie nur Veranstaltungen am 1. Mai und das war's? Oder was ist so die Rolle des DGB?
Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist eine Interessensorganisation von Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um leben zu können. Das ist der Großteil der Leute, die bei uns hier leben. Jeder ist gezwungen, irgendwo arbeiten zu gehen. Und genau um die Bedingungen dieses Verkaufs der Arbeitskraft dreht sich unsere Organisation. Hier haben sich Beschäftigte zusammengeschlossen, Lohnabhängige, um diese Bedingungen für sie natürlich bestmöglich zu gestalten. Also bestmögliche Löhne, bestmögliche Arbeitsbedingungen und gute soziale Absicherung. Wir sind der Dachverband von 8 Mitgliedsgewerkschaften und die Arbeitsteilung bei uns ist so, dass unsere Mitgliedsgewerkschaften für Branche und Betrieb zuständig sind und originär auch Tarifverträge abschließen. Und wir als DGB, als Dachverband, sind so für den übergreifenden Teil zuständig, also sprich soziale Absicherung, Selbstverwaltung in den sozialen Sicherungssystemen, also alles, was den Bereich betrifft, wenn man nicht mehr seine Arbeitskraft verkaufen kann, weil man entweder krank ist, weil man alt ist oder pflegebedürftig ist oder weil die Arbeitskraft am Arbeitsmarkt nicht nachgefragt wird. Und da kümmern wir uns, dass unsere Mitglieder gut sozial abgesichert sind.
Da kennt man vielleicht von den Einzelgewerkschaften, zum Beispiel die IG Metall oder Verdi wird ja den meisten eigentlich ein Begriff sein. Kann man dann eigentlich sagen, Sie sind so die Vertretung der Menschen, die arbeiten in Regensburg, klassische Arbeitnehmer sind?
Ich würde so sehen. Also wir sind eine Interessensorganisation arbeitender und lohnabhängiger Menschen. Es ist die größte Interessensorganisation für Beschäftigte, die ich kenne.
Jetzt, wenn wir uns die wirtschaftliche Lage so in Deutschland anschauen, in Bayern, aber auch in Regensburg, dann sind die ja schon in so einer Phase, ja, in der es bisschen schwieriger aktuell ist, in der die Diskussion in die Richtung geht, wie wettbewerbsfähig ist eigentlich noch unser Land. Wenn man sich so den Regensburger Arbeitsmarkt anschaut, wie würden Sie den aktuell einordnen? Ist der nach wie vor in einem guten Zustand? Gibt es da schon Probleme, die aufziehen? Wie sieht es der DGB so?
Also wenn man den Arbeitsagentursbezirk Regensburg anschaut, sind wir noch verhältnismäßig stabil unterwegs. Wir haben zwar einen Anstieg der Arbeitslosenquote zu verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr, aber wir liegen auch noch unter dem bayerischen Durchschnitt. Also in Regensburg gibt es aktuell eine Arbeitslosenquote von 3,5%. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 4%. Wir sind ja, wie es auch in der Vergangenheit sichtbar wurde, eigentlich immer noch einen Ticken besser unterwegs als der Durchschnitt. Auch der bayerische Durchschnitt, der ohnehin auch besser ist als der Bundesdurchschnitt. Aber wir sehen natürlich auch erste dunkle Wolken aufziehen und Entwicklungen am Horizont, die uns Sorgen machen.
Aber wenn Sie so im Austausch auch mit den Gewerkschaftsmitgliedern, mit den Beschäftigten sind, merkt man, dass da so eine Zuversichtslosigkeit so ein bisschen ist oder auch etwas Unruhe in den Belegschaften?
Das auf jeden Fall, weil also was Arbeitsplatzabbau anbelangt, sind sehr stark auch Bereiche betroffen, in denen wir gut organisiert sind, also wo es viele Gewerkschaftsmitglieder gibt. Ich sage jetzt mal ein paar Beispiele. Automobilzulieferindustrie ist momentan massiv unter Druck. Hier gibt's Stellenabbau, hier gibt's Betriebsverlagerungen, hier gibt's Schließungen ganzer Betriebe. Und das ist schon nochmal eine Veränderung der Diskussion, wie wir sie vielleicht noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren geführt haben. wo wir eigentlich eher den Fokus drauf gelegt haben, Transformation gestalten und bei Transformationsprozessen die Menschen, die Beschäftigten mitnehmen. So merken wir jetzt schon in der einen oder anderen Situation, dass sich eher so eine Art Resignation breit macht, dass quasi die Transformation eigentlich keine Perspektive für die Beschäftigten bietet, sondern ein Mittel ist, um Arbeitsplätze abzubauen. Und das kostet uns vielleicht auch Unterstützung. Wenn wir den Transformationsprozess voranbringen wollen in verschiedensten Bereichen, Elektromobilität, Klimaneutralität, Verkehrswende, E-Mobilität, dann müssen wir die Menschen mitnehmen. Dann können wir das nicht ohne diejenigen tun, die diese Produkte herstellen sollen. Und wenn die jetzt sehen, dass durch diese Prozesse ihre Existenzgrundlage gefährdet ist, ist ein Vertrauensverlust in diese Transformation natürlich da. Also das ist ein Punkt, wo auch die Politik auf allen Ebenen sensibel reagieren muss, denke ich.
Wir hatten ja auch in den letzten Jahren vor allem die Debatte, dass Menschen, die jetzt nicht gut ausgebildet sind, ja als erstes dann im Zweifel in Arbeitslosigkeit rutschen können. Mittlerweile verlagert sich ja so ein bisschen auch die Debatte. Es kommen vor allem Menschen auch ins Visier so langsam, die besser qualifiziert sind oder die teilweise wirklich hochspezielle Aufgaben in den Betrieben erledigen. Nehmen Sie das auch so wahr?
Das ist absolut richtig. Also wir beobachten, dass gerade mit zunehmender Digitalisierung, Einsatz von KI, auch klassische, gut ausgebildete und hochqualifizierte Berufsbilder von Kündigungen betroffen sind. Wir haben jetzt aktuell einen Fall in Regensburg, wo 150 Softwareentwickler und Ingenieure abgebaut werden, wo man sich nie gedacht hätte, dass die mal von Arbeitsplatzverlust betroffen sein könnten. Und trotzdem passiert das jetzt.
Ja, also ich bin 2001er-Jahrgang. Mir hat man vor so 10 Jahren in der Schule immer gesagt, wenn ihr irgendwas mit IT macht, dann ist das eine ganz sichere Geschichte. Und mittlerweile wird den Kindern und Jugendlichen gesagt, geht ja nicht in diesen IT-Bereich oder wirklich nur sehr speziell in diesen IT-Bereich, weil durch künstliche Intelligenz sich da unfassbar viel gerade verändert. Wenn wir uns so auch die Haushaltslage der Stadt anschauen, dann ist es ja schon so, dass die Gewerbesteuer immer noch ganz gut fließt, wenn man sich Ingolstadt anguckt mit Audi, bei denen sind die Kassen gerade einfach auch leer in der Stadt. Würden Sie sagen, dass wir einen sehr resilienten Standort in Regensburg haben?
Also ich würde diese Einschätzung teilen und man hat das auch in der Vergangenheit gesehen, sei es unter Corona-Bedingungen oder immer, wenn es mal schwieriger wurde, war der ostbayerische und speziell der Regensburger Arbeitsmarkt eigentlich immer ziemlich resilient. Wir hatten immer bessere Werte als der bayerische und sowieso als der Bundesdurchschnitt. Was bei uns so ein bisschen ein Thema ist, ist, wir sind ein sehr saisonreagibler Arbeitsmarkt. Das heißt, man merkt jetzt zum Beispiel im Winter, dass viele Baufirmen einfach im Winter nicht arbeiten und dann quasi über Winterarbeitslosigkeit die Menschen über den Winter freistellen. Damit ist ja immer wieder feststellbarer Anstieg der saisonalen Arbeitslosigkeit verbunden, aber das gleicht sich über den Jahresverlauf eigentlich auch immer wieder gut aus. Das schwierige oder das problematische Thema ist, wenn wir gerade in den Bereichen, wo wir gerne Arbeitsplätze aufbauen würden, nämlich im industriellen Sektor, im tarifgebundenen, mitbestimmten Bereichen, also Betriebe, die Betriebsratsgremien haben, Betriebe, die für die Tarifverträge gelten, mit qualifizierten Facharbeiter und Facharbeiterinnen Positionen, wenn wir hier massiven Abbau verzeichnen, so wie es jetzt der Fall ist, also der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist überwiegend in diesen Bereichen, die gut organisiert sind und die hochqualitative Arbeitsplätze anbieten, dann werden wir zum einen feststellen, dass uns die industrielle Basis erodiert und werden zum anderen feststellen, dass die Qualität der Arbeitsplätze nicht mehr so hoch ist. Also wir brauchen hier dringend auch in anderen Bereichen die tarifliche Absicherung, Tarifgebundenheit und mitbestimmte Strukturen, mehr demokratische Elemente in den Betrieben. Und das macht uns momentan etwas Sorge, Und es sind zum Teil auch Betriebe, die, wenn die zu sind, dann ist die Frage, ob da noch mehr was nachkommt. Also da geht es nicht mehr um die Frage, wer übernimmt die und was produzieren die, sondern die sind dann weg. Und wenn der Betrieb mal dicht ist, ist es sehr schwierig, den dann wieder quasi zu reaktivieren. Also sieht man momentan aktuell Kelheim Fibers. Kelheim Fibers ist ein Traditionsunternehmen, das über Generationen bei uns vor Ort einer der größten Arbeitgeber gewesen ist in Kelheim. Die machen jetzt ersatzlos zu. Und Sorgen macht uns natürlich auch, wenn wir schauen, es war jetzt über einige Jahre kein so großes Thema mehr, Verlagerungen. Dass Betriebsverlagerungen in unterschiedlichste Länder vorgenommen werden. Und das andere Thema ist natürlich auch, dass fehlende Investitionen dazu geführt haben, dass bestimmte Betriebe und industrielle Strukturen bei uns nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also auch hier müssen wir nachlegen, dass wirklich wieder dort investiert wird, wo es notwendig ist.
Sehe ich das richtig, dass der Standort vor allem so resilient ist, weil auch viele verschiedene Unternehmen vor Ort sind, die viel Beschäftigung da haben? Also in Ingolstadt hat Audi, also das stimmt jetzt nicht so, aber gefühlt jeder zweite Mensch in Ingolstadt arbeitet irgendwie bei Audi, so die Wahrnehmung. Und bei uns sind ja schon mehrere Player da. Ich denke da irgendwie an BMW, an Conti, aber auch an Schneider Electric zum Beispiel. Also viele kleinere Einheiten, die trotzdem für sich genommen ganz groß sind. Und zum anderen, weil es auch verschiedene Branchen sind. Also gerade so in den letzten Jahren hat man ja schon auch einen Zuzug an Unternehmen gehabt, irgendwie im Pharmabereich, auch in anderen Sektoren. Ist das so ein Erfolgsfaktor, den man auch die nächsten Jahre forcieren sollte? Also zu gucken, dass man sich nicht wenige blickt, sondern schon so diese Breite der örtlichen Wirtschaft hat.
Absolut richtig, so würde ich es aufziehen. Und wenn man sich anschaut, wo es kriselt, dann sind es immer einzelne Bereiche, also im Moment aktuell sehr stark natürlich Autozulieferer, aber Automobilindustrie selbst ist auch standardabhängig. Das Regensburger BMW-Werk ist das einzige BMW-Werk, das momentan in Vollauslastung läuft. Ja. Und wir haben andere Bereiche, Sie haben es angesprochen, das ganze Thema Schaltanlagenbau, Maschinenfabrik Rheinhausen, Schneider Electric, das sind Firmen, bei denen brummt's. Und hier wird eigentlich toujours über die Jahre hinweg eine stabile wirtschaftliche Lage in der Region befördert. Und so, wenn es in einem Bereich mal nicht so rund läuft, gleicht das ein anderer wieder aus. Und das ist natürlich ein wichtiger Resilienzfaktor, der auch mit einen Beitrag leistet, dass wir hier in Ostbayern und speziell im Regensburger Raum relativ stabil mit relativ guten Arbeitsmarktzahlen leben können.
Aber wenn Sie sich jetzt so die verschiedenen Branchen anschauen, wo würden Sie sagen, kriselt es gerade am härtesten?
Der eine Teil ist Automobilzulieferer und der andere Teil sind energieintensive Unternehmen. Deswegen war auch eine unserer Forderungen, ist jetzt kein kommunalpolitisches Thema, aber das ist natürlich ein Thema, das auf allen Ebenen eine Rolle spielt, aber insbesondere natürlich bundes- und landespolitisch. Aber Energiestrompreis war eine unserer Forderungen, die wir auch mit den betroffenen Arbeitgeberverbänden gemeinsam gestellt haben, weil das natürlich ein wichtiger Standortfaktor ist für energieintensive Unternehmen. Wenn die sehen, irgendwo anders gibt es ihre Hauptproduktivkraft Energie erheblich preisgünstiger, dann ist natürlich der Abwanderungsdruck und der Verlagerungsdruck enorm. Deswegen setzen wir uns hier auch immer in den ganzen Bereichen zusammen mit den Arbeitgebern für gute Standortbedingungen ein. Uns ist natürlich im Gegenzug auch immer dann wichtig, gute Standortbedingungen auch für die Beschäftigten. Weil es kann nicht sein, dass einer Firma gut geht, dass ein Unternehmen gut läuft und gute Gewinne macht und die Beschäftigten werden dann in tariflose Zustände ohne Mitbestimmungsrechte abgespeist.
Vielleicht abschließend auch zur aktuellen Lage der Wirtschaft hier vor Ort. Wir hatten ja in den letzten Jahren auch die Debatte sehr stark um das Thema Fachkräftemangel. Also das war mit so der größte Wachstumshemmer, der so in der Debatte war. Und jetzt haben wir parallel auch die Sorge um Arbeitslosigkeit. Also das ist ja so ein Gespenst, was gerade umgeht. Wie kriegt man das zusammen? Also wie kann es gleichzeitig Fachkräftemangel geben und die Sorge um Arbeitsplatz Verlust. so ganz naiv gefragt, wie kriegt man das zusammen?
Der Fachkräftemangel ist sektoral unterschiedlich. Also es werden bestimmte Qualifikationen benötigt, die der Arbeitsmarkt nicht hergibt. Und andererseits sind bestimmte Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt, die am Arbeitsmarkt nicht nachgefragt werden. Also das ist eine ganz klassische Konstellation, dass man zwar immer gern über Arbeits- oder Fachkräftemangel jammert, aber eigentlich damit meint, es ist nur in bestimmten Bereichen. Es ist nicht flächendeckend nach unserer Wahrnehmung. Und wir machen uns in dem Bereich eher dafür stark, dass man einfach bei in Bereichen, wo absehbar ist, dass bestimmte Berufsbilder, dass bestimmte Qualifikationen nicht mehr benötigt werden, dass man bereits dann diese Prozesse begleitet, diese Transformationsprozesse und Weiterbildungsangebote macht, Qualifizierungsbedarfe und auch in welche Richtung muss qualifiziert werden, ermittelt, um dann quasi gezielt mit diesen Beschäftigten, die Ausgangsqualifikationen haben, die vielleicht noch ergänzt werden müssen oder die vielleicht auch ganz neue Qualifikationen erwerben müssen, in die Bereiche gehen kann, wo der Bedarf herrscht. Und hier leistet ja die Agentur für Arbeit Regensburg auch wirklich hervorragende Arbeit. Da gibt es auch Angebote, dass während des Berufs, also während, so, wenn Leute noch beschäftigt sind, bereits Qualifikationsmaßnahmen stattfinden können zusammen mit dem Arbeitgeber. Und hier müssen die Akteure natürlich auch beobachten, wie entwickelt sich unser Unternehmen und wie entwickelt sich der Markt und wie entwickelt sich das Umfeld, in dem wir tätig sind. Aber unsere Forderung ist hier ganz stark auch Qualifizierung derjenigen, die von Transformationsprozessen betroffen sind.
Jetzt, wenn wir uns den Standort Regensburg so ein bisschen anschauen, was in den bisherigen Gesprächen immer sehr unstrittig war als Punkt, war, dass wir ein Problem mit bezahlbarem Wohnen haben in erster Linie, aber überhaupt mit Wohnraum. Also dass teilweise Menschen, die bei BMW eine gute Beschäftigungssituation haben, gar nicht mehr eine Wohnung finden. Da geht es gar nicht mehr um die Frage, ist die bezahlbar oder nicht, sondern da ist einfach nichts auf dem Markt. Ist so die Wohnungssituation in der Stadt Regensburg auch ein Hemmnis für die Beschäftigten in der Region Regensburg?
Auf jeden Fall, denke ich. Wir haben oft die Situation, dass Beschäftigte in Regensburger Betrieben im Umland wohnen. Also wir haben eigentlich zwei Themen. Wir haben das Thema Wohnen vor Ort oder Mobilität aus dem Umland. Also das hängt beides irgendwo zusammen. Und für beides muss irgendwo gesorgt sein. Und für beides braucht man Vorstellungen und Konzepte. Aber Regensburg ist mittlerweile eine der teuersten Städte Bayerns. Und so in unserem Kollegenkreis oder auch privaten Bekanntenkreis, die Leute, die wir kennen, die sagen alle, in Regensburg fangen es gar nicht erst an zu suchen, sondern sie versuchen es halt im Umland und versuchen es dann passend mit der Mobilität hinzubringen, dass sie halt ein- und auspendeln können. Aber das ist in der Tat ein wichtiger Faktor, denke ich, warum Leute im Moment sich auch schwer tun, in Regensburg eine Arbeitsstelle anzunehmen. München das Gleiche. Also wir kennen das aus allen Bereichen, dass jeder sagt, in München gibt es viele offene Stellen, aber jeder sagt, bevor ich in München eine Stelle annehme, bei den Mietkosten, bei den Lebenspreisen, die dort aufgerufen werden, bleibe ich lieber in meiner gewohnten Umgebung. Also das wird für Regionen durchaus zum Problem, wie sich die Preise für Mieten oder für Eigentum entwickeln.
Wir haben ja in Regensburg in der Vergangenheit Wohnungen gehabt, wie die Bahnwohnungen, die Postwohnungen. Das waren ja auch Wohnungen für Beschäftigte, damit die irgendwie auch vor Ort ganz gut leben können. Jetzt einfach mal sehr utopisch gedacht, wäre es nicht eigentlich auch die Aufgabe der Unternehmen in Regensburg, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil es ja auch ihnen zugutekommt? Also das sind ja auch Beschäftigte, die wohnen günstig, die wohnen gut, die bleiben dann auch beim Unternehmen langfristig, weil die einfach ein gutes Umfeld haben. Wäre das nicht eigentlich auch Aufgabe der Unternehmen in Regensburg?
Ich denke sogar, wenn sie längerfristig Beschäftigung sichern wollen und wenn sie längerfristig auch für sie interessante Beschäftigte gewinnen wollen, werden sie um das Thema Wohnen nicht herumkommen. Sie werden sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wenn wir Beschäftigte für unsere Firmen haben wollen, wo sollen die wohnen? Wie bringen wir die unter? Und am Ende des Tages auch, wie können wir sie dabei unterstützen, dass sie hier leben können? Und der genossenschaftliche Wohnungsbau, das ist ja auch eine der Keimzellen der Arbeiterbewegung, sage ich jetzt mal, die ja genossenschaftliche Wohnungen und auch Konsumvereine ins Leben gerufen haben, genau aus den Gründen. Weil für die dort, wo die Arbeitsplätze waren, gab es keinen Wohnraum und keine für sie erschwinglichen Lebenshaltungskosten. Und dann haben sie das selber in die eigene Hand genommen und haben selber Genossenschaften gegründet. Und Genossenschaften, finde ich, sind kein Austauschmodell, sondern das ist was heute wieder durchaus zu Ehren kommen könnte.
Jetzt will ich das Thema Baulandmodell gar nicht vertiefen, weil das einfach auch eine zentrale Frage ist des Stadtrates. Aber wie bewerten Sie so die aktuelle Situation, dass tendenziell eher positive Entwicklungen, das würde ich jetzt einfach mal so nennen, die es gab, also dass irgendwie 40% der Wohnungen, die gebaut werden, auch geförderter Wohnraum ist, dass wir da eher so einen Rückwärtstrend haben? Also dass wir, wenn man es ketzerisch sagen würde, so wieder in die Zeiten Anfang der 2000er kommen, in denen maximal wenig Auflagen gemacht werden und in denen ja wenige Akteure einfach machen können, was sie wollen.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß abschließend nicht, wie ich das bewerten soll. Ich denke auch, für diese Probleme gibt es keine monokausale Lösung. Und ich denke, für diese Situation ist auch wichtig, dass unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten. Tendenziell finde ich das immer ein bisschen schwierig bei uns, weil in Wahlkämpfen ist man immer gern dabei, dass man plakative Forderungen aufstellt, ultimative Lösungen einbringt, die man dann oder verspricht, die man dann realisieren will. Bei den meisten Problemen, und so sehe ich auch die Probleme am Wohnungsmarkt, gibt es diese knallharte, einfache Lösung nicht unbedingt, die der starke Mann nur mal durchsetzen müsste, sondern das sind ganz komplexe Zusammenhänge, die hier ineinandergreifen, wo man an unterschiedlichen Stellschrauben drehen muss. Aber natürlich ist für uns schon wichtig, und das waren ja auch die Vorgaben in den letzten Jahren, dass man sagt, man hat für einkommensschwächere Familien eine bestimmte Quotenanzahl an Wohnungen, die sich sonst nicht leisten können, wenn Investoren darauf setzen, dass sie jetzt Wohnungen bauen, aus denen sie Maximalprofite ziehen können. Also das hat mir ganz bewusst gemacht, dass man auch eine bestimmte Sozialquote mit einführt, dass eben alle Einkommensarten sich ein gutes Wohnen vor Ort leisten können. Was jetzt so eine Entwicklung oder Umsteuerung für Konsequenzen hätte in Regensburg, kann ich nicht absehen. Aber natürlich setzen wir uns dafür ein, dass hohe und niedrige Einkommen hier gute Wohnbedingungen vorfinden.
Jetzt vielleicht eine mögliche Lösung auch beim Thema Wohnen ist ein Azubi-Wohnheim. Das war gerade in den letzten Wochen öfter auch in den Medien. Da gab es Anträge der SPD-Fraktion, der Grünen-Fraktion im Stadtrat, die sich ja auch sehr stark auf den DGB dabei bezogen haben. Vielleicht als erste Frage, was ist überhaupt ein Azubi-Wohnheim? Und dann daran anschließend, was passiert da aktuell in Regensburg zu dem Thema?
So schwierig wie es für normale Beschäftigte ist, in Anführungszeichen, preisgünstigen Wohnraum zu finden. Ungleich schwieriger wird es für Menschen, die noch ein niedrigeres Einkommen haben. Und Auszubildende haben ja als Ausbildungsvergütung im Normalfall erheblich weniger zur Verfügung als Menschen, die als Facharbeiterinnen oder in ausgebildeten Berufen sind. Und insofern sind natürlich massivere, nochmal härtere Ausgangssituationen am Regensburger Wohnungsmarkt. Das war sozusagen die Initiative, die Ausgangsposition für die Initiative der Gewerkschaftsjugend, dass man sagt, wir müssen uns was überlegen, wie wir junge Menschen, die in den Beruf einsteigen und eine Ausbildung hier in Regensburg machen, trotz der schwierigen Wohnraumsituation, trotz der hohen Mieten, auch hier unterbringen. Und das war eigentlich der Funke für diese Idee eines Azubi-Wohnheims. Sowas gibt es in München als Vorbild. Und da haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen dran orientiert und das auch für Regensburg eingefordert. Und es freut mich, dass jetzt einige kommunalpolitische Akteure, die nicht ganz unmaßgeblich sind, diese Idee oder von dieser Idee und von der Notwendigkeit, sowas einzurichten, auch überzeugt worden sind und das jetzt offensichtlich mit unterschiedlichen Beteiligungen auch der Kammern, auch der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und kommunalpolitischen Akteurinnen und Akteuren hier ausgelotet wird, wie sowas vor Ort realisiert werden könnte. Und ich denke, das wäre ein Fortschritt, auch die Attraktivität Regensburgs als Ausbildungsstandort zu steigern. Und ich denke, es wäre auch für die Unternehmen hier ein gutes Angebot, weil es wird natürlich auch schwierig, Auszubildende zu finden, wenn die hier nicht leben können. Also es ist dann wirklich nur, wer schon in Regensburg wohnt, kann hier bleiben, aber Auszubildende von anderswo her zu bekommen, wird schwieriger.
Kann man sich das dann so vorstellen wie ein Studentenwohnheim? Also ich bin jetzt Alex, 16 geworden, mache eine Ausbildung bei BMW und ziehe dafür nach Regensburg und finde keine Wohnung und bewerbe mich dann einfach bei diesem Azubi-Wohnheim für einen Platz und kriege da ein Zimmer für, keine Ahnung, 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro. Das wird dann ja noch ausgemacht, wie viel das dann sein würden. Aber kann man sich das dann wie so ein Studentenwohnheim vorstellen?
Also ich denke, vom Prinzip her wird das eine ähnliche Konstruktion sein, wo einfach ein Wohnangebot für junge Menschen, die eine Ausbildung hier machen, zur Verfügung gestellt wird und auch Anforderungen, die junge Menschen mitbringen, zu einem gewissen Teil mit berücksichtigt werden. Also dass die Freiräume haben, dass die sich kulturell betätigen können, dass die auch mal eine Party machen können, dass die Verantwortung für ihr eigenes Wohnumfeld auch wahrnehmen. Also so in der Art, denke ich, kann man sich das vorstellen, ohne dass ich jetzt natürlich vorgreifen will, weil die konkreten Bedingungen dann natürlich erst fixiert werden können, wenn mal dieses Projekt aufs Gleis gesetzt wurde.
Um jetzt nicht was vorwegzunehmen, aber einfach nur so ganz theoretisch gesprochen, wie kann man so ein Azubi-Wohnheim finanzieren? Soll das dann einfach die Stadt betreiben? Sind dann die Unternehmen irgendwie gefragt? Gibt es da irgendwie eine Idee, wie das dann finanziert werden soll?
Ist auch in der Diskussion. Es gibt verschiedenste Vorstellungen und Modelle, aber da bin ich jetzt im Detail nicht in die Diskussionen eingebunden.
Da werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate mehr erfahren. Als zweites großes Thema haben Sie ja schon angeschnitten, das Thema Mobilität. Würden Sie sagen, wir haben in Regensburg aktuell eine zufriedenstellende Mobilitätssituation? Also mit dem Auto kommt man mal, also es gibt schon Probleme. Ich denke da irgendwie an die A93, aber ansonsten mit dem Auto komme ich ganz gut von A nach B.
Zufriedenstellend ist immer so ein relativer Begriff. Relativ heißt immer verglichen womit. Also ich würde sagen, im Vergleich zu manchen Bereichen im Umland kommt man in der Stadt relativ gut mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln voran. Was nicht bedeutet, dass nicht trotzdem weiter ausgebaut wird, dass unterschiedliche Mobilitätsarten nebeneinander nochmal passender getaktet werden können. Ein guter ÖPNV heißt nicht, dass der nicht noch besser werden könnte, aber im Vergleich zu anderen Regionen bin ich durchaus der Meinung, dass es jetzt ungeachtet einzelner Aspekte nicht, dass wir ein relativ gutes öffentliches Personennahverkehrssystem haben. Ich finde auch wichtig, dass wir alle Mobilitätsarten auf irgendeine Art und Weise berücksichtigen, dass keiner irgendwo ausgegrenzt wird, aber trotzdem das mit dem Bewusstsein gemacht wird, dass wir alle nebeneinander und mit Rücksicht aufeinander uns durch die Stadt bewegen müssen und wollen.
Wenn man sich den Koalitionsvertrag der letzten Stadtratsperiode so anschaut, dann waren ja auch einige Punkte zum Thema Arbeit drinnen. Ein Thema, was drinnen stand, war die Tariftreue-Regelung auf kommunaler Ebene. Was ist das? Was kann man sich da so drunter vorstellen?
Also, wir lernen ja aus der Bundespolitik, dass man Koalitionsverträge immer mit einem gewissen Vorbehalt lesen muss. Die Bundesregierung sagt ja jetzt mit einem Finanzierungsvorbehalt. Aber das hat so das Vertrauen in Koalitionsverträge etwas erschüttert, möchte ich jetzt mal sagen. Aber wir haben uns natürlich gefreut, dass das Thema Tariftreue aufgenommen wurde in den Koalitionsvertrag. Was steckt da dahinter? Wir stellen seit Jahren sinkende Tarifbindung fest. Das bedeutet, immer weniger Unternehmen und für immer weniger Menschen gelten Tarifverträge. Der Gesetzgeber und auch die Väter des Grundgesetzes haben die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in die Hände der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände gelegt, die gemeinsam Verträge, eben Tarifverträge abschließen, wie in den jeweiligen Branchen die Bedingungen, Entlohnungsbedingungen, Arbeitszeiten, Urlaub etc. Organisiert werden. Dem versuchen sich immer mehr Arbeitgeber dadurch zu entziehen, dass sie sich nicht mehr in Arbeitgeberverbänden organisieren und damit abgeschlossene Tarifverträge für sie als nicht mehr gültig zu betrachten sind. Und das stört uns natürlich, weil wie wird in diesen Bereichen bezahlt? Oft nach Gutsherrenart. Also die unterste Haltelinie ist die gesetzliche Regelung. Und wir hatten bis vor etlichen Jahren ja nicht mal einen eigenen gesetzlichen Mindestlohn. Da war sozusagen die unterste Haltelinie gar nicht fix definiert. Und das waren die Zeiten, wo Friseurinnen 3 Euro pro Stunde verdient haben. Und das sind Zeiten, da will ich eigentlich nicht unbedingt gern wieder zurück, aber uns wäre lieber, wenn solche Sachen nicht der Gesetzgeber regeln müsste, sondern Arbeitgeber und Gewerkschaften zusammen solche Regelungen entwickeln könnten, wie es für ihre jeweiligen Branchen und Betriebe passgenau ist. Und die Aufträge von Kommunen oder überhaupt von der öffentlichen Hand, Länder, Bund, die machen einen Riesenanteil des Auftragsvolumens der Unternehmen aus. Und wir sagen, wenn Steuergelder in die Hand genommen werden, um Firmen zu beauftragen, dann legen wir Wert darauf, dass diese Firmen nach festgelegten Qualitätskriterien ihre Beschäftigten behandeln. Und dass man nicht hergeht und sagt, eine Firma ist jetzt die billigste, die nehmen wir. Weil oft kann man das billigste Angebot nur deshalb abgeben, weil man eben seine Beschäftigten nicht nach tariflichen Standards entlohnt und deswegen ein Angebot abgeben kann, das niedriger ist als das eines vergleichbaren tarifgebundenen Wettbewerbers. Und da wollen wir massiv dagegen vorgehen. Ich würde es eigentlich als Skandal betrachten, dass wir mit unseren Steuergeldern Lohndumping in Firmen unterstützen, die quasi für die öffentliche Hand tätig sind. Und deswegen haben wir eine Initiative, die seit einigen Jahren läuft, wo wir versuchen, Kommunen dazu anzuhalten oder überhaupt die öffentliche Hand dazu anzuhalten, öffentliche Aufträge nur noch nach Qualitätsstandards zu vergeben. Und einer dieser Qualitätsstandards ist dieses Unternehmen tarifgebunden? Werden Beschäftigte nach tariflichen Standards entlohnt? Werden ihnen tarifvertragliche Arbeitsbedingungen gewährt in ihrem Unternehmen? Und hier versuchen wir natürlich Einfluss auf die öffentlichen Auftraggeber, auf die öffentlichen Arbeitgeber zu erlangen, dass das nur noch an tarifgebundene Unternehmen oder Tarifstandards verpflichtete Unternehmen diese Aufträge vergeben werden.
Kann man sich das dann so vorstellen? Ich bin jetzt beispielsweise der Geschäftsführer oder der Inhaber eines Unternehmens, was spezialisiert ist dafür, Klos zu bauen. Und ich habe 100 Beschäftigte und die Stadt Regensburg will ein Klo bauen. Und ich bewerbe mich dann auf diesen Auftrag und meine Beschäftigten werden nicht nach Tarif bezahlt, weil ich halt sage, der eine soll weniger verdienen, der andere mehr. Ich mache ein knallhartes Leistungsprinzip. Und es gibt andere, die bewerben sich auch, aber die sagen zum Beispiel, das Klo kostet bei uns 600.000 Euro und bei mir kostet es aber 500.000 Euro. Dann wäre es so, dass die Stadt gucken würde, ob bei mir ob ich tarifgebunden bin. Und wenn ich es nicht bin, dann kriege ich den Auftrag einfach nicht. Kann man sich das so vorstellen?
So ist das Prinzip, das da dahinter steht. Also dass die Stadt die Auftragsvergabe davon abhängig macht, ob tariflich abgesicherte Arbeitsbedingungen und Entlohnungsbedingungen dort angewendet werden.
Jetzt stand es ja 2020 im Koalitionsvertrag in der Stadt. Ich meine, da war auch so eine Einschränkung, dass das alles noch ein bisschen schwierig ist, weil nicht ganz klar war, ob das eine Kommune so ohne Probleme umsetzen kann. Was hat sich da so die letzten 6 Jahre getan? Haben wir das mittlerweile oder in welchem Stadium befinden wir uns da?
Also es hat sich ein bisschen was getan. Es gibt auch, wenn ich so auf die bayerische Landkarte schaue, unterschiedliche Kommunen, die dieses Thema mit unterschiedlicher Vehemenz vorantreiben. Da würde ich Regensburg im Mittelfeld verorten, sage ich jetzt mal. Also es gab mal eine Runde vor 2-3 Jahren, wo sich die Oberbürgermeisterin auf jeden Fall dafür ausgesprochen hat, hier in Regensburg Tariftreue anzuwenden, aber wo auch von Seiten der Verwaltung durchaus mit Einschränkungen und Vorbehalten das als nicht so einfach umsetzbar dargestellt worden ist. Wir fordern deshalb als DGB Bayern auch ein bayerisches Tariftreue- und Vergabegesetz, wo solche Sachen geregelt werden, was es den Kommunen und den Verwaltungen auch erleichtern würde, hier tätig und initiativ zu werden. Weil oft gibt es dann die Frage, wenn wir jetzt ein Unternehmen ausschließen von der Auftragsvergabe, können die sich dann einklagen, verstoßen wir dagegen gegen den freien Wettbewerb, gegen geltende Gesetze. Das sind alles Fragen, die berechtigt sind und die auch zum Teil sehr komplex sind. Also ich will das gar nicht abtun, dass hier politischer Wille fehlt, aber das umzusetzen ist oft ein sehr komplizierter und bürokratischer Vorgang. Deswegen brauchen wir da fundierte gesetzliche Grundlage, auf der das stattfinden kann. Aber wir brauchen auch die Unterstützung der Kommunalpolitik und der Verwaltungen. Weil von dort muss die Initiative und der Wille ausgehen, dass wir hier auch so, dass wir hier tarifliche Standards auch anwenden. Letztlich ist es ja wieder ein Vorteil für die Kommune selbst, weil wenn man tarifliche Standards anwendet, höhere Entlohnung den Beschäftigten bietet, die bezahlen wieder ihre Steuern, Steueraufkommen ist höher, also es ist ein Geben und Nehmen, die Kaufkraft steigt in den Kommunen. Das ist nicht nur so, dass das nur den Beschäftigten helfen würde, sondern eigentlich hilft es der gesamten Gemeinschaft.
Sie haben es ja schon angesprochen, wir kriegen gerade auf Bundesebene so gemächlich, aber es kommt wohl ein Tariftreuegesetz. In den Bundesländern gibt es bis auf Bayern und Sachsen, oder Sachsen müsste es mittlerweile sogar schon haben, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall Bayern gehört zu ein oder zweien, die es nicht haben. Gibt es in Bayern Kommunen, die schon diese Regelungen umgesetzt haben?
Es gibt Kommunen, die es mit unterschiedlicher Vehemenz vorantreiben, um es mal so zu sagen. Es gibt Kommunen, die eigene kommunale Regelungen entwickelt haben, aber das war auch immer in der Diskussion, wirkt das, kann da jemand klagen dagegen? Das sind relativ schwierige Fragen, aber wir begrüßen das natürlich, wenn solche Initiativen auch von Kommunen ausgehen, die Dramatik dieses Themas erkannt haben und sich hier auch an die Seite der Beschäftigten in den Firmen stellen, die für sie arbeiten. Muss man ja auch am Ende des Tages sehen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite der Skala Kommunen, die sich für dieses Thema gar nicht interessieren oder dies nach Möglichkeit verdrängen oder gar nicht in die Hand nehmen wollen. Und hier ist natürlich auch manchmal sanfter Druck nicht schlecht, dass man darauf hinweist, dass wir hier Unterstützung bräuchten und dass wir es eigentlich auch als Aufgabe der Kommunalpolitik sehen würden, hier vernünftige Regelungen zu schaffen. Ob das Umfeld für solche Regelungen gut ist, wie wir es jetzt haben, wo das Thema Bürokratieabbau die politische Großwetterlage dominiert, weiß ich nicht. Ich befürchte eher, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel, was mit dem Lieferkettengesetz passiert ist, gilt nur noch für Unternehmen ab 5.000 Beschäftigte. Eigentlich war der Gedanke mal, der dahinter gestanden ist, Unternehmen können sich nicht aus der Verantwortung stehlen für Arbeitsbedingungen, die in anderen Ländern für Beschäftigte schädlich oder krankmachend oder manchmal auch tödlich sind. Und das läuft mittlerweile alles, und das bedauere ich etwas, unter dem Label überbordende Bürokratie. Also wir müssen uns schon vergegenwärtigen, dass die Intention ist, dass der Schutz von Menschen hinter diesen Gesetzen steht, die wir nicht beliebig behandeln dürfen und die nicht als Investitions- oder gesunde Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsbedingungen darf nicht als Investitionshindernis behandelt werden. Und deswegen bedauere ich etwas, dass es auch unter dem Label Demokratie oder Bürokratieabbau so in einen Topf geworfen wird und momentan nicht hoch im Kurs steht. Und ich befürchte vielleicht, dass diese Diskussion auch Einfluss haben wird auf die ganze Frage Tariftreuenvergabegesetz in Bayern.
Sie sprechen ja wahrscheinlich auch mit den verschiedenen Regensburger Parteien. Was sagen die zu dem Thema? Das werden Sie ja wahrscheinlich mit einer Vehemenz auch regelmäßig ansprechen.
Dadurch, dass das natürlich ein relativ exklusives Thema von Gewerkschaften ist, behandeln wir das immer wieder. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Parteien stehen dem total aufgeschlossen gegenüber, was uns natürlich freut. Wo es aber dann auch um die realen Hemmnisse geht, wie man sowas umsetzt und wie man sowas dann realisieren kann. Andere Parteien interessiert es naturgemäß überhaupt nicht. Also es ist in Regensburg nicht anders als in der generellen politischen Landschaft.
Wenn Sie so auf die letzten Jahre in der Stadtpolitik blicken, wenn man sich die Verwaltung anschaut, ich weiß, es ist vor allem auch ein Thema von Verdi, aber ich würde es jetzt einfach als politischen Bürger dieser Stadt fragen. Da ist es ja schon so, dass wir die Debatte auch haben über städtisches Personal und dass da mutmaßlich ein Ungleichgewicht reingekommen ist, da zu viel aufgebaut wurde. Nehmen Sie das auch so wahr, dass wir eigentlich eine Stadtverwaltung haben, die viel zu groß ist?
Ich kann das von meiner Warte aus relativ schlecht beurteilen. Für mich ist wichtig, dass die öffentliche Hand die öffentliche Daseinsvorsorge organisiert und das im Rahmen der Möglichkeiten so macht, dass es für Bürgerinnen und Bürger und auch für die Beschäftigten in der Kommune bestmöglich läuft. Und insofern interessieren mich eigentlich eher, unter welchen Bedingungen arbeiten die Beschäftigten. Wenn angeblich zu viele Beschäftigte bei der Stadt beschäftigt sind, würde mich interessieren, was bedeutet das dann im Umkehrschluss? Beschäftigung abbauen kann bedeuten, man besetzt Leute, die in den Ruhestand gehen, nicht wieder nach. Es kann aber auch bedeuten, man kündigt Menschen, die jetzt bei der Stadt beschäftigt sind. Was passiert mit den Aufgaben, die diese Beschäftigten jetzt machen? Gibt es die dann nicht mehr? Werden bestimmte Aufgaben nicht mehr wahrgenommen? Machen andere diese Aufgaben? Müssen andere diese Aufgaben mit erledigen und werden dadurch vielleicht höher belastet? Das sind Fragen, die sich mir im Zusammenhang damit stellen. Da habe ich außer der plakativen Diskussion, haben wir zu viel oder zu wenig Beschäftigte bei der Stadtverwaltung, im Moment noch wenig gehört. In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, welche Tätigkeiten der Beschäftigten dann wegfallen sollen. Kann man die so einfach hinten runterfallen lassen? War das was wir uns bisher nur als Luxus geleistet haben, oder war das tatsächlich auch nötig? Und dann, denke ich, kann man erst eine fundierte Diskussion führen über die Frage, zu viel oder zu wenig Beschäftigung. Ich bewege mich ja auch im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, und ich stelle eher Trägern von sozialen, bei Sozialinstitutionen, Sozialversicherungen fest, man befürchtet, dass durch Demografie ohnehin Beschäftigte wegfallen werden. Also überall dort, wo ich jetzt unterwegs bin, ist die Befürchtung eher, dass die Anzahl der Beschäftigten überhaupt nicht mehr aufgestockt oder beziehungsweise die Anzahl beibehalten werden kann. Und man versucht sich mit KI und sonstigen Dingen zu behelfen, wie man diesen tendenziellen Arbeitskräfteschwund kompensieren kann, dass man quasi nicht weniger Aufgaben dadurch bewältigen kann. Also insofern ist die Frage, ob es eine kluge Strategie ist, herzugehen und zu sagen, wir haben zu viel Beschäftigte, weil irgendwann der demografische Faktor zuschlagen wird und dann werden wir genau die, die wir jetzt als überzählig oder zu viel bezeichnen, wieder brauchen. Und ich denke, solche Überlegungen sollten eine Rolle spielen, wenn man sich die Frage stellt, wie gehen wir mit den Beschäftigten der Stadt um? Sind es zu viel oder sind es zu wenig?
Was sind so zwei, drei Themenbereiche, wo Sie sich wünschen würden, dass wir auch in den nächsten Wochen drüber sprechen, in den ganzen Podiumsdiskussionen, auf Social Media, was ja auch mittlerweile einen großen Faktor spielt im Wahlkampf? Was wären so zwei, drei Themenbereiche, wo Sie sagen, das müsste unbedingt auf die Agenda und da würde ich ganz gerne Antworten hören?
Ein Teil dieses, haben wir schon angesprochen, unser gewerkschaftliches Leib- und Magenthema, Tarifbedingungen auf allen Ebenen, und ich würde mir Unterstützung von Seiten der Kommunalpolitik für das Anliegen von uns als Gewerkschaften wünschen, dass wir eine an Tariftreue geknüpfte Auftragsvergabe bekommen. Das ist für uns, weil wir den Beschäftigten natürlich auch verpflichtet sind, ein Leib- und Magenthema. Das zweite Thema ist die ganze Frage bezahlbare Wohn- und auch Lebenshaltungskosten. Also da gehört auch Energie zum Beispiel mit dazu, weil ich wahrnehme, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sehr belastet sind durch die Preisentwicklung in den letzten Jahren, sowohl im Bereich Wohnen als auch im Bereich Energie, als auch im Bereich Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs. Ja, das ist was, wo das Signal aus unseren Kolleginnen und Kollegen kommt, wir wissen nicht mehr, wie wir das bezahlen sollen künftig. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht auch gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also das wird was in der Kommune immer stärker eine Rolle spielen wird. Wie integrieren wir Menschen aus allen möglichen Ländern gleichberechtigt und mit allen demokratischen Rechten? Wie stellen wir uns auf gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung? Wie organisieren wir ein demokratisches und gleichberechtigtes Miteinander? Also das werden Fragen werden, die uns auch in der Kommune vor Ort immer stärker beschäftigen. Immer weniger Leute haben Lust, so ein wichtiges Amt wie Stadtrat oder Bürgermeister anzunehmen, weil einfach die Auseinandersetzungen immer heftiger werden und die Belastungen immer größer werden. Und auch hier ist unser Anliegen, Gesellschaft zusammenhalten, ein bisschen abzurüsten, mehr Verständnis füreinander aufzubringen, nicht immer mit Maximalerwartungen an bestimmte Dinge rangehen. Das, denke ich, wird eine große Herausforderung für die Kommunalpolitik, aber und damit auch für uns alle werden.
Jetzt, wenn wir in 6 Jahren wieder hier sitzen würden und in die nächste Kommunalwahl dann gehen, was wären so 3 konkrete Projekte? Ich spoilere mal, ich sage mal als erstes das Tariftreuevergabegesetz auf kommunaler Ebene. Aber was wären so ansonsten vielleicht noch 3 Projekte, wo Sie dann sagen, da sitze ich in 6 Jahren da und sage, das ist gut gelaufen, gut, dass wir das in den letzten Jahren in Regensburg umgesetzt bekommen haben?
Sind jetzt weniger kommunalpolitische Projekte, sondern sind Projekte oder Punkte, die eigentlich eine Zusammenarbeit aller Ebenen erfordern. Da gehört für mich natürlich wichtig dazu, Erhalt des Industriestandorts. Also das ganze Thema, wie organisieren wir Transformation? Wenn man sich anschaut, was da momentan passiert oder nicht passiert, würden wir uns mehr Begleitung wünschen, mehr Zusammenholen aller Akteurinnen und Akteure an einen Tisch, um die Fragen zu diskutieren. Wie müssen wir dieses Thema gemeinsam angehen? Wie müssen wir Ängste abbauen? Dann wird das ganze Thema Resilienz der Wirtschaft eine Rolle spielen. Wir bekommen mit, dass Verlagerungsdiskussionen stattfinden, Wir bekommen mit, dass Lehren, die aus der Corona-Krise zum Beispiel gezogen werden könnten, Unterbrechung von Lieferketten, trotzdem sollen jetzt wieder Firmen irgendwo ihren Sitz hinverlagern in andere Länder. Also wir würden uns wünschen, wieder die Stärken unseres Wirtschaftsstandorts zu schätzen zu lernen. Nämlich stabile gesellschaftliche Verhältnisse, gut qualifizierte Arbeitskräfte, die vernünftig entlohnt und unter vernünftigen Bedingungen arbeiten. Und ja, ich sage auch mal ein Stück weit eine gute Infrastruktur, ein gutes Umfeld vorfinden. Das sind Bedingungen, ich denke, da können uns nicht viele andere Länder das Wasser reichen. Das sind Bedingungen, die man auch wieder schätzen lernen muss. Und wenn wir in 6 Jahren hier sitzen und sagen, wir haben unsere regionale Wirtschaft gestärkt oder auch unseren Industriestandort in einen resilienten Wirtschaftsstandort verwandelt mit unterschiedlichsten Branchen und Sektorenschwerpunkten, dann denke ich, können wir ganz zufrieden sein.
Vielen Dank, Herr Dietl, dass Sie zu Gast in meinem Podcast waren.
Gerne, bin gespannt.